Ich predige heute Abend über den Psalm 100. Da heißt es, jauchzt dem Herrn alle Welt oder alle Lande, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, erkenne, dass der Herr allein Gott ist. Er hat uns gemacht und sein sind wir, sein Volk und die Schafe seiner Weide. Zieht ein durch seine Tore mit Danken, in seine Vorhöfe mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen, denn der Herr ist gütig, ewig währt seine Gnade und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Ja, ging los, jauchzt dem Herrn alle Welt. Wir haben gerade Bilder gesehen von diesem Michael Jackson in Berlin, wie er sein Baby so über den Balkon hält und die Masse ihm zujubelt. Sie haben gejauchzt, waren außer sich vor Freude. Inzwischen hat irgendein findiger Computermensch da ein Spiel draus gemacht, wie man dieses Baby da von dem Balkon fallen lässt und es mit irgendeinem Korb auffängt, je nachdem, wie viel Treffer man dann hat. Ist man in dem Spiel gut oder schlecht? Ja, gegenüber diesem Jauchzen ist das, was wir hier so im Gottesdienst praktizieren, ja richtig ärmlich, unterkühlt, sehr schwach. Nur der Unterschied, wenn man mal 20, 30 Jahre weitergeht, dann sieht man von Michael Jackson vielleicht noch ein paar alte Videos irgendwo, während die Christen, wenn es sie dann hier auf der Erde noch gibt, immer noch jubeln oder sie jauchzen in der Ewigkeit. Wie sieht es aus mit dem Jauchzen für Gott? Ich denke, dass Lieder auch ein ganz normales Lob Gottes beinhalten, ein Jauchzen, auch wenn das jetzt nicht mit Keep Smiling einhergeht und Fotografierpose. Einfach ein Ausdruck auch der Freude an Gott sind Lieder. Und ich möchte bei dem, was ich sage, immer versuchen, ein bisschen in das Jahr zurückzuschauen und in das nächste Jahr hinein, wenn es geht. Wäre interessant, welche Lieder in diesem Jahr für Sie Bedeutung hatten. Einfach mal zu überlegen, was war das, was für Inhalte kamen da herüber, in welcher Umgebung war mir das wichtig. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Dient dem Herrn mit Freuden. Wir haben hier gerade die Schlichtungsverhandlungen für diese sogenannte Dienstleistungsgewerkschaft, Verdi. Ob die jetzt 3% kriegen oder eben da eine 2 vor dem Komma steht oder noch etwas anderes. Interessant ist, das Dienen in der Bibel ist kostenlos. Jesus kam und sagte, ich bin gekommen, um zu dienen. Und es gibt ein sehr schönes englisches Lied, vielleicht kennt das jemand, das heißt The Servant King, also der dienende König, wo dieser König kam, um zu dienen. Und das ist ja auch interessant, dienen heißt sich einsetzen lassen von Gott, wo und wie er das möchte. Das kann etwas ganz Einfaches sein, zu Hause, in der normalen Hausarbeit, in der Firma oder auch in der Gemeinde. Der Luther hat ja damals seine Zeitgenossen verschreckt, indem er behauptete, wenn eine Magd den Kuhstall ausmistet, könnte das Gottesdienst sein, während man zu seiner Zeit eben nur Mönchturm, Priesterturm und ähnliche Dinge als Gottesdienst verstand. Aber im Kolosserbrief steht Kapitel 3, Vers 23, was immer ihr tut, daran arbeitet von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen. Was immer ihr tut, daran arbeitet von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen. Interessante Frage an Sie und an mich. Für wen haben Sie gearbeitet in diesem Jahr? Für Ihre Firma, für Ihre Familie, für Ihr Gehalt? Oder hatte das auch eine Dimension, dass es irgendetwas war, was sich auf Gott hin ausrichtete, in dem ganz normalen Umfeld? Ja, dann heißt es hier, dienet dem Herrn mit Freuden. Bei Deutschen ist eigentlich eher das Wort, diene dem Herrn mit Pflichtbewusstsein angebracht, vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich denke, wir spüren immer wieder mal, wenn wir uns von Gott einsetzen lassen, dass das durchaus Freude machen kann. Ich erinnere mich noch, wie wir vor Jahren hier in der Kirche mal saßen über den Jahreswechsel mit einem älteren Jugendkreis, das heißt inzwischen waren es junge Erwachsene, und hinterher sagte mir dann so eine junge Dame, so ganz begeistert, sagte, das war der schönste Jahreswechsel für mich überhaupt, betend hinüberzugehen, Gott zu dienen im Gebet. Jemand, der sonst vielleicht auch gerne mal getanzt hätte oder schöne Musik gehört hätte, einfach festzustellen, in der Gegenwart Gottes, das macht Freude. Ja, wenn wir Gott dienen wollen, stellen wir oft fest, dass wir gar nicht so perfekte Leute sind. Manchmal denken wir, wir haben ja gar nichts in der Hand. Ich hatte einen Kollegen früher, den Sie kannten, Herrn von Debschitz, die Älteren unter uns. Da gab es so Seniorenfreizeiten, da war immer er eine Woche da und dann ich eine Woche. Wir haben uns zwischendrin abgewechselt. Als ich die zweite Woche kam, sagte er mir dann, worüber er gesprochen hatte, und sagte, weißt du, an dem letzten Abend, da hatte ich einfach nichts mehr. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Und das war dann der beste Abend von der ganzen Woche, wo er nichts hatte. Ja, da musste eben Gott irgendetwas tun und offensichtlich hat er das getan. Dienet dem Herrn mit Freuden. Ja, einfach auch zu sehen, wie er weiterhilft, wie er die Hände füllt, auch wenn sie manchmal leer sind oder vielleicht auch, wir meinen, es ist ja nichts Besonderes. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, denke ich an eine Dame, die zu einem Hauskreis ging, ihr erwachsener Sohn, der der Sache freundlich, kritisch, etwas spöttisch gegenüberstand, sagte, naja, denn frohlockt mal schön. Fand ich nicht schlecht für diesen Hauskreis, wir haben auch tatsächlich gesungen zu Beginn, aber so schön war es vielleicht nicht. Da heißt es, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Das heißt ja eigentlich mit einer inneren Überzeugung, dass das gut ist, dass Gott gut ist. Und eigentlich die Überzeugung, die Gemeinschaft mit Gott im Gebet zu suchen, kommt vor sein Angesicht. Frage, hatten Sie in diesem Jahr besondere Gebetszeiten, besondere Herausforderungen, wo Sie sagten, da nehme ich mir wirklich Zeit, um zu beten, nicht nur die 5 Minuten wie sonst, sondern einfach mehr. Möchten Sie in dem kommenden Jahr vielleicht auch hier einen Schwerpunkt setzen und sagen, ich möchte mehr Zeit mit Gott verbringen? Ich denke an den Führer einer christlichen Arbeiterpartei zu Beginn des letzten Jahrhunderts, Stockmann. Ich meine, der Name ist richtig. Der sagte, als er dann starb, weniger arbeiten und mehr beten. Es war der Mann, der eine Arbeiterpartei geführt hat. Weniger arbeiten, mehr beten. Jesus sagte seinen Freunden am Abend, ehe er ging, in Johannes 16, 24, bisher habt ihr um nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Also interessant, dass Gebet auch etwas mit Freude zu tun hat und mit Erfüllung. Frage, wie war das? Was würden Sie sich vornehmen oder sagen, das wäre gut für mich? Erkenne, dass der Herr allein Gott ist. In der Bibel kommt Erkennen immer nach dem Anerkennen. Das ist sehr wichtig. In der Bibel kommt Erkennen immer nach dem Anerkennen. Das heißt, Erkennen kommt erst nach dem Gehorsam. Also nicht so ein Schaufenster-Christentum, wo man erst hingeht und sagt, das hätte ich gern und das und das. Und dann geht man sozusagen in das Geschäft, um es dann mitzunehmen. Sondern die Schönheit dieser Dinge erschließt sich erst, indem man das akzeptiert, was Gott einem klar gemacht hat. Ja, erkennet, dass der Herr allein Gott ist. Er ist Nummer eins, das heißt Gott sein. Sie kennen das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, ich bin Nummer eins in deinem Leben. An der Stelle wackeln wir alle sehr schnell. Frage, was war Nummer eins in diesem vergangenen Jahr für Sie? Ihr Beruf, Ihre Sorgen, Ihre Gesundheit oder eben Ihre Krankheit, irgendeine Freundschaft, sei es, dass sie gut war oder schlecht, irgendeine Beziehung, die Sie hatten. Ich nehme an, dass öfters auch einmal Gott Nummer eins war, aber oft auch nicht. Und an der Stelle setzt die Bibel das Wort Buße an. Buße heißt sich vor Gott beugen und sagen, da waren Dinge nicht in Ordnung. Da hatte ich den falschen Schwerpunkt. Ja, die Arbeit war sicher richtig, die ich gemacht habe, aber der Schwerpunkt war falsch. Und ihn um Vergebung zu bitten und dass er in diesem kommenden Jahr doch, wenn es geht, mehr in den Mittelpunkt tritt. Ich habe gerade in meiner sogenannten stillen Zeit diesen Gebetskampf Elias gelesen. Das war ein Prophet im Alten Testament, der auf dem Berg Karmel allein gegen alle gekämpft hat. Auf der anderen Seite standen 450 Propheten von Baal und 400 von der Aschera, also 850 Mann. Und er stand alleine mit Gott. Sie haben dann um Feuer gebetet, so eine Art Gebetswettbewerb. Und sein Gott hat mit Feuer geantwortet, die anderen nicht. Ja, die anderen Propheten haben dann später ihr Leben verloren, aber das war nicht das Entscheidende, sondern entscheidend war, dass das Volk wieder erkannte, wer Gott ist. Dass das eben nicht dieser Sechsgott Baal und diese Sechsgöttin Aschera ist, sondern dieser Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und das Volk, das wieder neu glauben lernte. Er kämpfte also um den richtigen Schwerpunkt, nicht nur für sich, für andere. Und das wäre sicher gut, das auch zu tun. In dem Psalm 135, Vers 6 heißt es mal, alles, was er will, vollbringt der Herr. im Himmel und auf Erden, im Meer und in allen Tiefen. Wäre auch schön für Sie und mein Leben. Alles, was er will, vollbringt der Herr, im Himmel und auf Erden, im Meer und in allen Tiefen. Einfach diesem Gott mehr zu vertrauen. Ja, dann geht's weiter. Er hat uns gemacht und sein sind wir. Ja, stimmt es, dass er uns gemacht hat oder haben wir uns doch selber gemacht oder irgendeine Evolution uns geschaffen? Nach dem Motto, die Natur hat sich ausgedacht, wie man das manchmal so nett hört. Frage, wer ist denn die Natur, die sich etwas ausdenkt? Ist die plötzlich eine Person geworden? Nein, hier steht ganz klar, er hat uns gemacht und sein sind wir. Eine klare Aussage über die Herkunft und den Untergrund unseres Lebens. Es gab ja gerade ein sogenanntes oder angebliches Klonbaby Eva, wobei man ja noch keinen Beweis seiner Existenz hat, das also nun vom Menschen gemacht worden wäre, sozusagen eine Verdoppelung. Nach dem Motto, ehe der Großvater stirbt, kann er sich ja nochmal in einer Zelle seiner Enkeltochter zur Welt bringen lassen, damit die Familie auch den Opa erhalten behält, sage ich scherzhaft. Aber letztlich gilt ja nicht, wir haben es gemacht, sondern er hat uns gemacht. Sein sind wir. Einfach zu glauben, ich gehöre ihm, nicht nur meine Kollekte gehört ihm, ja mal irgendwo 3 Euro oder 5, sondern mein Leben, meine Zeit, mein Beruf, meine Familie, mein Geld, meine Zukunft gehört ihm. Er hat uns gemacht und sein sind wir. Und an der Stelle natürlich die Frage nach hinten und auch nach vorne. Konnte Gott in diesem Jahr über sie verfügen? Konnte er Regie führen in ihrem Leben? Oder haben sie selber Regisseur gespielt? Wobei das ja sich nicht ausgrenzen muss. Der Gott kann mich ja in Verantwortung einbauen und einbeziehen, aber unter seiner Führung. Und möchten Sie, dass Gott im nächsten Jahr Regie führt? Ja, dann geht es weiter. Sein Volk sind wir und die Schafe seiner Weide. Das fand ich so nett in einem Hauskreis für Jugendliche, wo ich früher mal war, sagte ein Lehrer zu einem Schüler, du Schaf. Und er sagte, ja, Schaf Gottes. Da war der etwas verblüfft. Er hat es einfach weitergeführt. Sein Volk sind wir und die Schafe seiner Weide. In der Bibel steht sehr viel über Schafe, zum Beispiel, dass die sich gerne verlaufen. Jesaja 53, Vers 6. Wir irrten umher wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, seinen eigenen Weg. Das heißt, was der andere machte, interessierte ihn nicht, nur der eigene Weg. Heute würde man das Ego-Trip nennen oder Ego-Taktiker oder ähnlich. Die Bibel nennt es den Weg eines Schafes, eigentlich Definition für Sünde. Schafe brauchen einen Hirten und da gibt es in Hesekiel 34 ein ganzes Kapitel über gute und schlechte Hirten. Und von diesem guten Hirten heißt es dann in Vers 16, das Verirrte werde ich suchen, das Versprengte zurückholen, das Gebrochene verbinden, das Schwache stärken und das Fette und Kräftige behüten. Ich werde sie weiden, wie es recht ist. Dieser Hirte, klar, ist Gott, ist Jesus und er weiß, wo er die Leute zurückholt, wo er ihnen wieder aufhilft, wo er Dinge schient und heilt. Und das ist sicher wichtig für jeden von uns, daran zu glauben. Gott hat eine ganze Reihe seiner Führer ausgebildet bei den Schafen. Da wurde ein König ausgebildet, der David. Da wurde ein Volksführer ausgebildet, der Mose. 40 Jahre lang Training bei den Schafen, um dann den menschlichen Schafen hinterherzulaufen in der Wüste oder auch voranzugehen. Ja, der Paulus hält eine Abschiedspredigt, ehe er dann nach Jerusalem geht, um sich dort verhaften zu lassen, was er wusste, in Milet, und sagt diesen Ältesten der Gemeinde, dass es darum geht, die Gemeinde des Herrn zu weiden. Also nicht ihre Gemeinde zu weiden, sondern die Gemeinde des Herrn zu weiden. Er greift dieses Bild auf. Sie kennen alle diesen Psalm 23, viele von Ihnen auch auswendig, der Herr ist mein Hirte. Und dann heißt es, du führst mich zum frischen Wasser. Ich verstehe von Schafen wenig, aber ich weiß, dass das Wasser nicht auf den Bergen fließt, sondern in den Tälern. Und deshalb finden wir manchmal diese Erfrischung durch das Wasser des Wortes Gottes. Ja, einfach auch in den Niederungen des Lebens, wenn vielleicht jemand niedergeschlagen ist, dass er das Wort ganz anders aufgreift als dort, wo er in einer Hochstimmung ist und sagt, es läuft sowieso alles fantastisch. Sein Volk sind wir und die Schafe seiner Weide. Ja, noch eine Schafkarikatur. Man kann ja alles auch mal nett auf den Kopf stellen, wo jemand sagt, ja, wenn wir so ein Schaf Gottes sind, heißt das, wir müssen die Wolle hergeben. Wir werden gebissen von diesen Hunden und wir machen nur Mist. Aber das ist natürlich sicher nur eine nette Karikatur dieses Schafes. Sonst ist es ein Bild von jemand, der Führung braucht. Dann heißt es, zieht ein durch seine Tore mit Danken. Ja, ich weiß nicht, wie leicht es Ihnen gefallen ist, in diesem Jahr Dank zu sagen und wofür. Oder wofür vielleicht auch nicht. Die Frage ist, kann man auch für Schwierigkeiten danken? Oder nur für Dinge, die schön und angenehm sind? Sie kennen die Redensart, Undank ist der Welt Lohn. In dem Psalm 14 heißt es mal in Vers 4, sie essen Gottes Brot und rufen ihn nicht an. Das heißt, sie benutzen das, was Gott ihnen zur Verfügung stellt und bauen keine Verbindung auf des Dankes. Ich fürchte, dass das bei mir, vielleicht auch bei Ihnen, in diesem oder jenem Bereich ähnlich ist, dass es wahrscheinlich ganze Lebensbereiche gibt, wo wir noch niemals gesehen haben, dass wir dafür Gott danken könnten. Für andere Bereiche tun wir es wahrscheinlich selbstverständlich. Es wäre schön, wenn Gott uns da noch mehr die Augen öffnet, um auch die Dankbarkeit wachsen zu lassen. Danken führt zu Vertrauen, Undank führt zu Anspruchsdenken, zu Hochmut, auch zu Bitterkeit. Ein Evangelist, Elias Schrenk, sagte mal, Sorgen und Schwarzsehen sind Undank. Sorgen und Schwarzsehen sind Undank. Danken führt zu Vertrauen und auch zu Zufriedenheit. Wer Dank opfert, ehrt mich, steht in der Bibel. Ja, die Frage, ob wir in das neue Jahr hineingehen, auch mit diesem Vertrauen, dass Gott uns führen wird. Vielleicht wird es nicht leicht, aber dass er uns Grund geben wird zum Danken. Ja, zieht ein durch seine Tore mit Danken, in seine Vorhöfe mit Loben. Loben ist ja noch mehr als Danken. Bei Danken bedanke ich mich für eine Tat oder eine Sache. Bei dem Loben stelle ich die Person heraus, also nicht die Sache oder die Tat, sondern die Person und ehre diese Person, ist also mehr als Danken. Zieht ein durch seine Tore in seine Vorhöfe mit Loben. Gott loben kann man auch mit Liedern, wenn einem die eigenen Worte fehlen. Zum Beispiel lobe den Herrn, meine Seele, oder lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, oder großer Gott, wir loben dich. Einfach auch ein Liedvers als Lobgebet sprechen und sagen, das sind dann die Worte eines anderen, aber ich möchte sie gerne übernehmen. Sie kennen diese nette Formulierung, loben zieht nach oben. Das griechische Wort für loben heißt eulogen, wörtlich übersetzt Gutes sagen. Und es ist dasselbe Wort für Segen. Eulogen heißt auch segnen. Das finde ich interessant, dass Segen und Loben sozusagen ein Kanal sind bei Gott. Wenn wir Gott loben, leben wir auch in seinem Segen. Dem Psalm 18 heißt es mal in Vers 4, wenn ich rufe, gepriesen sei der Herr, so werde ich von meinen Feinden errettet. Nicht von, vor meinen Feinden errettet. Das heißt, Lob Gottes auch als Waffe einzusetzen in einer etwas schwierigen Situation. Nicht einfach den Kopf hängen zu lassen, da sind so viele Dinge, die schieflaufen, da gibt es so viele Feinde, das müssen ja keine Menschen sein, können auch Umstände sein, auch Gedanken, auch Entwicklungen. Und trotzdem Gott zu loben, auch als eine Waffe, um diese Situation zu meistern. Wenn ich rufe, gepriesen sei der Herr, so werde ich vor meinen Feinden gerettet. Ja, auch die Frage, ob wir einfach loben möchten, auch in diesem neuen Jahr. Dann heißt es, danket ihm, preiset seinen Namen. Der Name Jesus heißt ja der Erlöser. Gott hat in der Bibel mindestens 300 verschiedene Namen. 10 davon kennen Sie wahrscheinlich, wenn Sie lange genug nachdenken. Er ist der Vater, der Hirte. Jesus sagt dann, ich bin das Licht der Welt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Und so kommen Sie auf ganz viele Namen. Jeder Name hat eine Bedeutung, weil er eine Richtung unterstreicht im Wesen Gottes. Insofern ist es auch einmal hilfreich, über solche Namen nachzudenken. Danket ihm, preist seinen Namen. Einfach auch zu sagen, Herr Jesus, du bist der Erretter, das heißt ja der Name, und du führst mich. Und deshalb natürlich auch ihm zu danken. Im Hebräerbrief steht mal, Kapitel 12, Vers 28, Weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns Dankbarkeit hegen, durch die wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und mit Furcht. Ja, Dankbarkeit pflegen. Und in Römer 10, Vers 12 heißt es, einer und derselbe ist Herr über alle, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Das ist ja toll, Reichtum ist erstrebenswert, er ist reich für alle, die ihn anrufen. Da heißt es also nicht, einer wird Millionär, sondern da können alle, die kommen, reich werden. Der reich ist für alle, die ihn anrufen. Es wäre die Frage, welche Reichtümer haben Sie als Gebetserhörung in diesem Jahr erlebt? Ich meine nicht unbedingt finanziell, sondern wo Sie spüren, da hat sich etwas bewegt. Ja, dieselbe Frage natürlich auch für das kommende Jahr. Glauben Sie, dass er auch der reich ist für alle Dinge, die Sie bewegen? Der reich ist für alle, die ihn anrufen? Da gibt es keine Konkurrenz, der hat ihn schon so oft angerufen, jetzt bin ich mal dran, sondern wir können das gerne alle gleichzeitig oder vielleicht sogar miteinander tun. Ja, dann geht es weiter, denn der Herr ist gütig. Das ist schön, er ist auf das Gute bedacht. Das ist der Sinn von Güte. Er ist auf das Gute bedacht. So als Eltern, sei es, dass wir welche hatten oder selber welche sind, es rutscht einem ja schnell mal raus, naja, das habe ich mir gedacht, das läuft so und so. Das ermutigt dann nicht unbedingt, sondern unterstreicht irgendetwas Schwieriges. Bei Gott hört man das nicht unbedingt, sondern er ist auf das Gute bedacht. Auch wenn er uns ermahnt, hat er ein gutes Ziel. Und viele kennen diesen Vers, Römer 8, Vers 28. Da heißt es, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken oder zum Besten denen, je nach Übersetzung. Er ist auf das Gute bedacht. Das gilt nicht nur für den Sonnenschein, sondern auch für andere Dinge im Leben. Ja, und dann geht es noch weiter. Ewig währt seine Gnade und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Wir haben so einen Missionar, der schreibt in seinen Rundbriefen immer an irgendeiner Stelle, uns geht es unverdient gut. Das ist so eine stereotype Formulierung, die immer wieder kommt. Uns geht es unverdient gut. Das ist eigentlich ein Ausdruck für Gnade. Da wird mir etwas geschenkt im Leben, was ich nicht verdient habe, aber mich darüber natürlich freue. Bei unseren Geschenken so im Leben, die sind ja manchmal berechnend, manchmal eine Art Gegengeschenk oder der Staat schenkt einem in dem einen Jahr die Steuern, im nächsten Jahr nimmt er sie wieder weg. Das ist dann auch berechnend oder auch nicht. Bei Gott wird es nicht wieder weggenommen, sondern was er schenkt, bleibt. Und es ist gut und die Bibel nennt es Gnade. Und dann ist die Rede von der Treue, seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Im Spiegel stand ja gerade vor Weihnachten wieder irgendein schöner Artikel über die Erfindung Gottes, angeblich wissenschaftlich. Ich habe ihn nicht gelesen, aber mir wurden einige Passagen vorgelesen von diesen wissenschaftlichen Formulierungen. Wir nehmen an, dass es so ist. Wir vermuten, sagte ich, das sind ja großartige wissenschaftliche Formulierungen. Wenn man überlegt, wie treu Gott ist, das heißt, er ist morgen noch derselbe wie heute, könnte man zum Beispiel so eine Zeitschrift nehmen und mal alle ihre Artikel der letzten 30 Jahre über Jesus, die Bibel und Gott sammeln und nebeneinander legen. Und dann brauchte man gar nichts mehr dazu zu sagen, die würden sich nämlich gegenseitig vernichten. Weil die Ansätze mal von dieser Seite kommen, mal von jener Seite und dann schon deutlich wird, dass entweder stimmt das oder das, aber beides gleichzeitig kann nicht sein. Während die Bibel morgen immer noch so aktuell ist wie heute und gestern und nicht so veraltet wie ein Nachrichtenmagazin der letzten Woche oder vielleicht von vor 10 Jahren. Er ist treu, das heißt, er wird morgen noch derselbe sein wie heute. Er wird die Weltgeschichte zur Vollendung führen, auch wenn es chaotisch aussieht. Er verliert da nicht die Linie, die er als Ziel erreichen möchte. Ja, waren viele Aufforderungen. Es ging los mit Jauchzen, mit Dienen, Erkennen, mit Dank und Loben, aber eben auch dem Reichtum Gottes, dem Vertrauen, das er ermöglicht. Vielleicht lesen Sie den Psalm 100 zu Hause noch einmal. Sie können ihn ja auch als Gebet einmal für sich, als Selbstaufforderung lesen und sich vor allen Dingen freuen, dass dieser Gott treu ist und dass Sie bildlich gesprochen zu seinen Schafen gehören, die auf seine Stimme hören können und die er von daher treu und liebevoll führt. Herr Jesus, hab herzlichen Dank für diesen Psalm. Natürlich gibt es noch viele andere schöne Psalmen. Hab Dank, dass wir dir nahe kommen können im Gebet, dass du uns Lieder gibst, dass du vertrauenswürdig bist, dass du wie ein Hirte für uns sorgst, dass du gute Ziele hast mit jedem unter uns, dass du uns aber auch Erkennen schenkst, auch durch Anerkennen deiner Führung, deiner Person, deines Wortes. So loben wir dich und geben dir die Ehre. Amen.